Lasst uns einen Moment still sein vor Gott und beten. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Ohren öffnest für dein Reden und dass du zu unserem Herzen redest. Amen. Liebe Gemeinde, was würde ich tun, wenn ich der König von Deutschland wäre? Okay, das will gerade keiner. Das ist ein unbequemer Job. Stapeln wir etwas niedriger. Was würde ich tun, wenn ich Königin in meiner Klasse wäre? Oder noch niedriger, in der Klasse ist ja niemand. Was würde ich tun, wenn ich der König in meinem eigenen Zimmer wäre? Königinnen und andere Herrscher dürfen bestimmen, was passieren soll. Ich bin gern der Bestimmer, zumindest in meiner eigenen Küche. Wenn ich das Essen koche, dann bin ich am liebsten ganz alleine, niemand redet mir hinein. Dann fühle ich mich zumindest ein klein wenig wie ein König. Und ja, hinterher räume ich die Küche auch wieder alleine auf. Wir werden uns jetzt die mächtigste Person in der Geschichte von der Kreuzigung näher anschauen. Kommt mit ins Prätorium zum Big Boss. Pontius Pilatus ist hier die mächtigste Person. Er war die mächtigste Person im judäischen Land damals. Der römische Kaiser Tiberius hatte ihn eingesetzt, um in diesem unruhigen Landstrich für Ruhe zu sorgen. 10 Jahre lang war Pontius Pilatus hier die mächtigste Person. Interessanterweise scheint es in den Berichten von der Verurteilung, als sei Pilatus im Prozess gegen Jesus damals fast machtlos gewesen. Hören wir, wie das nach dem Bericht des Johannes ablief. Ich lese Verse aus Johannes 18 und 19, und zwar nach der Basisbibel. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Wenn mein Königreich in dieser Welt liegen würde, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Nein, mein Königreich liegt nicht in dieser Welt. Pilatus fragte weiter: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in diese Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn: Wahrheit? Was ist das? Nach diesen Worten ging Pilatus wieder zu den Vertretern der jüdischen Behörde hinaus. Er sagte: Ich halte ihn für unschuldig. Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie: Nein, nicht den, sondern Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: Hoch lebe der König der Juden! Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging noch einmal zu den Leuten hinaus und erklärte ihnen: Seht doch, ich lasse ihn zu euch hinausbringen. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, um ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten: Seht doch, da ist der Mensch. Als die führenden Priester und die Gerichtsdiener Jesus sahen, schrien sie: Kreuzigen, kreuzigen. Pilatus erwiderte: Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn, ich halte ihn für unschuldig. Die Vertreter der jüdischen Behörde hielten ihm entgegen: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat behauptet, er ist der Sohn Gottes. Als Pilatus das hörte, wurde es ihm erst recht unheimlich. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort mehr. Pilatus sagte zu ihm: Weigerst du dich, mit mir zu reden? Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen? Ich habe aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen. Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der die größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Wortführer schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich selbst als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus wieder hinausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl. Pilatus sagte: Seht doch, da ist euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm, weg mit ihm. Lass ihn kreuzigen. Pilatus sagte zu ihnen: Soll ich euren König wirklich kreuzigen lassen? Die führenden Priester antworteten: Wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und befahl, Jesus zu kreuzigen. Der arme Pilatus. So möchte man beinahe sagen, wenn man das liest. Der musste das ja so machen. Da scheint Jesus auch wenig dagegen gehabt zu haben, was mit ihm gemacht wurde. Der hat sich ja gar nicht gewehrt. Die jüdische Religionsbehörde, sie scheint die treibende Kraft in dem Prozess gewesen zu sein. Und Pilatus, ja, der konnte ja eigentlich gar nichts dafür. Der wollte das alles ja gar nicht. Scheinbar. Auch die drei anderen Berichte in der Bibel über Jesus vor Pilatus erzählen das so ähnlich. Pilatus ist stets derjenige, der das alles eigentlich gar nicht wollte. Der Jesus für ungefährlich gehalten hat, der händeringend nach Ideen gesucht hat, um Jesus irgendwie wieder freilassen zu können. Der einem fast leid tut, weil er mit den lauten Anklägern fertig werden musste, die Jesus unbedingt loswerden wollten. Wir dürfen heute annehmen, dass die Schreiber des Neuen Testaments auch extra darauf geachtet haben, dass Pilatus in dieser ganzen Geschichte und auch die anderen Römer in ihren Schriftrollen nicht ganz schlecht dastanden, weil man die Römer nicht gegen sich aufbringen wollte. Dazu muss man wissen, die christliche Gemeinde in den ersten Jahren nach Jesu Wirken ist ziemlich stark gewachsen. Und dann gab es die ersten blutigen Verfolgungsaktionen durch die Römer, weil die Christen nicht mitmachten beim römischen Kaiserkult zum Beispiel. Und in dieser Lage wollten die Bibelschreiber nicht zusätzlich provozieren, wollte man die Römer nicht unbedingt als schlimme Christusmörder darstellen. In dieser Lage war es dann auch besser, über einen Pilatus zu berichten, der ihren Jesus sogar ein wenig mochte und der ihn gar nicht gern hatte kreuzigen lassen. Manche späteren Autoren erzählen sogar noch mehr Gutes über Pilatus. Dass Pilatus ein Werkzeug, ein hilfreiches, ein gutes Werkzeug in der Hand Gottes war, damit Jesus überhaupt gekreuzigt wurde und so überhaupt die Erlösung der Menschen bewirken konnte. Doch auch solche guten Darstellungen über Pilatus können seine Verantwortung nicht kleinreden. Werfen wir heute also noch einmal den Spot auf Pilatus. Dann können wir sehen, dass Pilatus den Prozess sehr robust geführt hat, sehr derbe, sehr grob und auch etwas oberflächlich. Hier im Bericht des Johannes wird das an mindestens zwei Stellen deutlich. Das erste Beispiel für die robuste Prozessführung. Er hatte diese geniale Idee, eine Amnestie zu erlassen, eine Begnadigung. Jesus freizulassen, wenn das Volk einverstanden ist und dafür dann jemand anderes eingesperrt zu lassen. Ein Menschentausch also. Eine kluge Idee für ihn um rauszukommen aus dieser unangenehmen, lästigen Angelegenheit, die ihn ja eigentlich gar nicht interessierte, denn es waren ja interne jüdische Angelegenheiten. Doch diese Idee des Menschentauschs, sie war Unrecht von Anfang an. Denn streng genommen ist es ja so, wer eine Amnestie, eine Begnadigung erlassen möchte, der hat ja zuvor laut oder leise gesagt, dass diese Person wirklich schuldig sein muss. Eine Amnestie, eine Begnadigung gilt für schuldige Menschen. Unschuldige brauchen gar keine Begnadigung. Unschuldige muss man so oder so freilassen. Pilatus bietet Jesus aber nur als Tausch an, eine Begnadigung. Und damit erklärt er Jesus still und heimlich doch für schuldig. Vielleicht war ihm das gar nicht so klar. Es ist schon erstaunlich, wie unfähig Pilatus hier wirkt mit dem Tauschangebot, mit der Amnestie. Machen wir uns dagegen einmal klar, mit welchem Mut Jesus einmal für eine schuldige Person eingetreten ist, eine schuldige Frau befreit hat, die auch zu Tode gebracht werden sollte. Dann kann man nur staunen über Jesu Stärke und über die Schwäche von Pilatus. Kennt ihr diese Geschichte? Jesus hatte sich damals neben eine angeklagte Frau in den Staub gehockt. Diese Frau war von einer Horde eingebildeter Männer auf die Straße gezerrt worden. Und dann hatte Jesus zu diesen Männern gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Johannes 8. Alle Ankläger haben sich daraufhin verkrümelt, beschämt, verdrückt. Und die Frau, sie ging unverletzt nach Hause. Jesus hatte es mit nichts in der Hand geschafft, diese Frau zu befreien. Der mächtige Pilatus mit all seinen Soldaten, er schafft es nicht einmal, einen Unschuldigen freizulassen. In der Matthäus-Passion, diesem großen Stück von Johann Sebastian Bach, gibt es ein Lied, das mich immer sehr berührt und das auf die Frage des Pilatus folgt, der fragt, was hat Jesus denn Übles getan? Und die Antwort im Lied lautet so, Jesus hat uns allen wohlgetan. Den Blinden gab er das Gesicht, die Lahmen macht er gehend. Er sagt uns seines Vaters Wort, er trieb die Teufel fort. Betrübte hat er aufgericht, er nahm die Sünder auf und an, sonst hat mein Jesus nichts getan. Zweites Beispiel für diese derbe Prozessführung des Pilatus. Pilatus lässt Jesus auspeitschen und quälen. Und dann führt er ihn öffentlich als gedemütigten Menschen vor, um zu zeigen, schaut her, das ist euer König. Der ist doch ungefährlich. Mit dem kann ich doch machen, was ich will. Der ist doch in meiner Hand. Auch das war ein Schachzug des Pilatus, mit dem er versucht hat, die Ankläger von Jesus zum Schweigen zu bringen. Er konnte so beweisen, wie ungefährlich Jesus ist. Und dennoch ist er auch damit viel zu weit gegangen. Für dieses Auspeitschen gab es keine rechtliche Grundlage. Es war reine Willkür im Prozess. Es war eine schwere Misshandlung im Prozess. Im apostolischen Glaubensbekenntnis steht der Satz, Jesus hat gelitten unter Pontius Pilatus. Ja, vordergründig ist das nur eine Datierung. Es wird ein Datum angegeben, zur Zeit, als Pontius Pilatus herrschte in Jerusalem. Da hat Jesus gelitten. Aber dahinter steckt mehr. Dieser Satz sagt, es war Pontius Pilatus, der Jesus viel Unrecht und Leid angetan hat. Und am Ende scheint es, dass Pilatus fast keine Lust mehr hatte, sich weiter mit Jesus zu beschäftigen. Er hatte einfach keine Lust mehr. Jesus wurde ihm lästig. Und so hat er kurzen Prozess gemacht. Es war keine juristische Entscheidung, sondern eine politische Entscheidung. Es war Pilatus unheimlich geworden. Er wollte kein Ansehen mehr verlieren und vielleicht auch keine Zeit mehr. Er hat dem Druck der Religionsbehörde nachgegeben, Wir sehen einen Statthalter, der letztlich ein Getriebener ist. Der mächtigste Mann hier, er wird gesteuert. Und was Jesus zu Pilatus sagt, hat eine tiefe Bedeutung. Es sind Worte der Entmachtung, wir haben sie gehört. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Pilatus, du glaubst, du seist mächtig, aber in Wirklichkeit hast du wenig in der Hand. Deine Macht ist sehr begrenzt. In Wirklichkeit bist du vor allem getrieben. Ich bin derjenige, der die Krone trägt aus Dornen, aber in Wirklichkeit ist deine Krone nur ein lächerliches Gestrüpp. Und so wurde der mächtige Pilatus zum Knecht seiner Mulmigkeit und seiner Sorge vor Machtverlust. Und weil wir den Pilatus so gut verstehen können, in seiner ganzen Mulmigkeit und in seiner ganzen Angst und auch in seiner Müdigkeit vielleicht, deshalb dient uns der Pilatus heute als eine Art Spiegel. Wir müssen uns selbst wiedererkennen in Pontius Pilatus. Und dabei müssen wir auch erschrecken über das, wozu wir fähig sind, oft sogar ohne böse Absichten. Es ist für uns Menschen immer schwer, die eigenen Möglichkeiten, man könnte auch Macht sagen, wirklich zum Guten zu gebrauchen. Und nicht zuerst nur an das eigene Wohl zu denken. Ich kenne Situationen, in denen ich mich ebenfalls für den leichteren, für den schnelleren Weg entschieden habe. Ihr kennt Situationen, in denen es anstrengend ist, den richtigen Weg, den guten Weg einzuschlagen. Wo erlaubst du dir, nachlässig zu sein? Die Not deiner Opfer klein zu reden, klein zu denken, andere ausnutzen oder bewusst wegzuschauen, wenn andere das machen, weil alles andere einfach Geld kosten würde oder Zeit kosten würde oder Kraft kosten würde oder Ansehen kosten würde oder einfach lästig ist. Wir alle sind Pilatus, der sich lenken lässt von Druck oder Bequemlichkeit oder von Gewohnheit. Ja, Gewohnheit. Gewohnheit ist so eine mächtige Kraft in unserem Leben. Erschreckend. Und selbst da, wo unser Wille stärker ist als der Druck, als die Trägheit, als die Bequemlichkeit, als die Gewohnheit, ja, selbst da haben wir immer noch sehr wenig im Griff. Da irren wir immer noch. Da sind wir eigentlich oft immer noch zu dumm und zu kurzsichtig, um wirklich richtig urteilen zu können und richtig zu handeln. Da sind wir meistens immer noch Ausgelieferte. Manchmal fühle ich mich zwar wie ein König in meiner eigenen Küche. Und dann stelle ich fest, tja, eigentlich koche ich meistens ganz ähnlich, wie meine Mutter schon gekocht hat. Wer will da wirklich von menschlicher Freiheit reden? Und so möchte ich lernen, immer wieder mit Psalm 19 zu beten, wo es heißt, wer bemerkt schon seine vielen Fehler? Vergib mir auch die Sünden, die mir selbst gar nicht bewusst sind. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf Jesus. Er ist hier ganz offensichtlich der Ausgelieferte. Er hat scheinbar von allen Beteiligten im Ring am wenigsten im Griff. Und doch sehen wir, wie er der einzige Ruhepol im ganzen Geschehen ist, wie er getragen ist von Hoffnung. Mit diesem Tag geht die Liebe Gottes nicht vorbei. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Wahrheit, für die ich eintrete, kann nicht unhörbar gemacht werden. Die Wahrheit, für die ich stehe, sie wird jeden beeindruckenden und jeden bescheuerten Trend überstehen. Die Wahrheit, dass Gott lebt. Die Wahrheit, dass Gott Leben schenkt. Die Wahrheit, dass Gott auf die Kleinen achtet. Die Wahrheit, dass sich jede Autorität von Gott zur Rechenschaft ziehen lassen muss. Und die Wahrheit, dass wir in allem ausgeliefert sein, geborgen sind. Das wird immer gelten. Lasst uns dieses Bild des ausgelieferten Jesus ebenfalls als einen Spiegel für uns selbst nehmen, indem wir uns selbst immer wieder erkennen dürfen. Wir sind niemals ganz ausgeliefert. Das Machtvolle kann niemals ganz über dich bestimmen. Auch deine Schmerzen und deine Angst, sie entgehen Gott nicht. Und wo du dich unverstanden fühlst, da versteht Gott mehr. Menschliche Urteile sind noch nicht die ganze Wahrheit. Und wo du dich schämst und wo du dich als Versager fühlst, da schaut dich Jesus mit Liebe an und streckt beide Arme für dich aus. So möchte ich schließen mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, der 1943 in einem längeren Text ein Glaubensbekenntnis formuliert hat. Und das geht so: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer fällt, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.